Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Ohne die USA könnten sich die Europäer derzeit nicht verteidigen. Das schreibt die Politologin Dr. Jana Pullierin in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Internationale Politik. In ihrem Text weist sie gleichzeitig darauf hin, dass in den Vereinigten Staaten derzeit weitreichende Konzepte für eine Neuausrichtung der US-Außenpolitik diskutiert werden. Vor allem in jenen Kreisen, die auf eine abermalige Präsidentschaft Donald Trumps setzen. Zentraler Aspekt dieser Konzepte: eine massive Reduzierung des amerikanischen Engagements in der NATO und damit in und für Europa. Welche Überlegungen aber liegen diesen Diskussionen in den USA zugrunde? Und vor allem, was bedeutet es für die europäische Politik, dass die amerikanische Unterstützung für die Sicherheit Europas nicht mehr so selbstverständlich eingepreist werden kann wie in den vergangenen Jahrzehnten? Und das in einer Zeit, in der Russland einen Expansionskrieg in der Ukraine führt. Das wollen wir in dieser Folge von Auslandsinfo Spotlight mit Jana Pullierin besprechen. Sie wird uns sagen, was Europa tun kann, um die eigene Verteidigungsfähigkeit zu stärken und das für die eigene Sicherheit so zentrale NATO-Bündnis zu festigen. Jana Pullierin leitet das Berliner Büro des Thinktanks European Council on Foreign Relations und forscht vor allem zur deutschen und europäischen Sicherheitspolitik und zu den transatlantischen Beziehungen. Diese Folge unseres Podcasts ist Teil einer Miniserie anlässlich des 75-jährigen Bestehens der NATO. Weitere Folgen habe ich in den Shownotes verlinkt. Mein Name ist Fabian Wagner. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin jetzt im Berliner Büro von Jana Pullierin. Frau Pullierin, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch.
Gerne.
Frau Pullierin, unsere Podcasts beginnen wir in der Regel mit einer kleinen Aufwärmrunde. Das geht aber ziemlich einfach. Ich gebe Ihnen Teilsätze vor, die Sie kurz und knapp vervollständigen. Einverstanden?
Einverstanden.
Ich beschäftige mich wissenschaftlich mit den transatlantischen Beziehungen, weil...
mich das schon immer brennend interessiert hat.
Für die USA ist Europa...
zunehmend Peripherie.
Eine zentrale Baustelle in der europäischen Sicherheitspolitik ist...
die mangelnde Kooperation der europäischen Mitgliedstaaten und die desolate Lage der europäischen Rüstungsindustrie.
Frau Pullierin, vielen Dank für diese ersten Einschätzungen. Gerade den letzten Punkt werden wir im weiteren Verlauf sicherlich nochmal ansprechen. Wir wollen uns ja heute mit der europäischen Sicherheitspolitik befassen, sowie mit möglichen Veränderungen in der Außenpolitik der USA, die massive Auswirkungen auf die NATO und damit auch auf die Sicherheit Europas haben könnten. Wenn wir uns mit europäischer Sicherheitspolitik befassen, kommen wir aktuell allerdings natürlich um ein Thema nicht herum, und das ist der Krieg in der Ukraine. Lassen Sie uns deshalb zunächst ganz kurz einen Blick in die Ukraine werfen. Wie schätzen Sie die derzeitige Situation dort ein? Und inwieweit machen Ihnen diplomatische Initiativen wie zuletzt jener Gipfel in der Schweiz Hoffnung, dass der Krieg in näherer Zeit enden könnte?
Also vielleicht die militärische Lage zuerst. Da würde ich sagen, dass sich die Situation für die Ukraine jetzt leicht verbessert hat. Nachdem das amerikanische Hilfspaket durchgekommen ist, ist jetzt ja diese Phase des tiefen Tals vorbei. Der Nachschub ist wieder garantiert. Auch die Entscheidung, dass man eben mit westlichen Waffen russisches Gebiet treffen kann, hat einiges verändert. Der Ukraine gelingt es, Druck auf Logistik- und Versorgungslinien auszuüben, die Lieferungen an die Front aufzuhalten, also auf russischer Seite. Die Frage ist, ob die Russen es schaffen werden, sich da neu zu organisieren. Ich glaube, insbesondere die Offensive auf Kharkiv konnte gestoppt werden zunächst. Da ist der Druck tatsächlich durch diese Entscheidung von der Stadt genommen worden. Da hat sich die Front stabilisiert. Aber der Druck auf die Ukraine ist nach wie vor massiv. Im Donbass rücken die Russen auch weiter vor. Zwar nur wenige hundert Meter pro Tag, aber immerhin. Das Thema Luftverteidigung ist das, was jetzt auch die Ukrainerinnen und Ukrainer, die während der Konferenz jüngst in Berlin waren, in Hintergrundgesprächen immer wieder adressiert haben, dass sie gesagt haben, das ist das Thema für uns, wir brauchen mehr Luftverteidigung. Und da gibt es ja noch Luft nach oben. Trotzdem würde ich sagen, dass sich die Situation aus Blick der Ukraine jetzt leicht verbessert hat. Ich glaube, dass die Ukraine Recovery Conference.
Ist das die Konferenz in Berlin, die Sie eben...
Genau, das ist die Konferenz in Berlin, die ich eben meinte, die ja gerade jetzt zu Ende gegangen ist, dass die positive Signale geschickt hat, dass die Bundesregierung sich tatsächlich ja auch sehr breit zur Ukraine-Unterstützung bekannt hat. Aber all das sollte nicht davon ablenken, wie hart die Situation an der Front ist, unter welchem Druck die Ukraine steht. Einmal was Personal betrifft, wo man jetzt guckt, ob da neue Mobilisierung auch Erfolge zeigen wird. Und auch was die nachhaltige und dauerhafte Versorgung der Ukraine eben mit militärischen Gütern betrifft. Was ich immer noch finde, ist, dass wir eben in so einem Ad-hoc-Modus sind. Also bei Kharkiv musste es erst ganz schlimm kommen, bevor diese Entscheidung getroffen werden konnte, wo ja schon lange darüber diskutiert wurde.
Und Frau Pujarin, nun war ja der Gipfel in der Schweiz, der von manchen als Friedensgipfel bezeichnet wurde, was aber wahrscheinlich auch schon zu hohe Erwartungen natürlich geweckt hat. Wie schauen Sie darauf?
Positiv und negativ. Also ich finde es gut, dass dieser Gipfel in Kontinuität ja auch von Vorgängergipfeln stattgefunden hat, dass die Prozesse und diese Dialoge weitergeführt werden. Ich fand es trotzdem bitter zu sehen, dass sich einige ja zentrale Staaten, gerade des sogenannten globalen Südens,
Südafrika, Indien,
zurückgehalten haben, weil ja, ich glaube, das eines der Hauptziele war dieses ganzen Prozesses, war immer, dass man versucht hinzubekommen, dass es eben nicht ein Konflikt ist zwischen Russland und dem Westen, sondern dass man insbesondere diese Schlüsselstaaten an Bord holt. Ich glaube, die erste Enttäuschung war dann schon China. Das hat einfach nur verfestigt, dass China der große Unterstützer dieses Krieges ist, eben aus dem Hintergrund. Aber dass man eben auch schon gesehen hat, dass das mit dem globalen Süden und quasi die an Bord zu holen für eine Unterstützung der Ukraine, dass das nur bedingt gelungen ist und dass die da immer noch sehr auf dem Zaun sitzen.
Das hat sich im Prinzip
fortgesetzt, beziehungsweise ich hätte vielleicht eher sogar eine negative Richtung entwickelt, würde ich sagen. Gleichwohl muss man immer sagen, dass diese Prozesse wichtig sind, weiter aufrechterhalten werden sollen. Und ich könnte mir persönlich auch tatsächlich vorstellen, dass es einen Gipfel geben wird, wo Russland dann auch dabei ist und sich dann auch verhalten muss. Aber ich sehe halt eben immer noch diesen ganz grundsätzlichen Konflikt, dass solange der Krieg in der Ukraine sozusagen militärisch nicht entschieden ist oder beide Seiten glauben, dass sie auf dem Schlachtfeld mehr erreichen können, und dann eben diplomatisch in einer besseren Position sind. Solange das so ist, wird es eben auch kein wirkliches Bemühen um Frieden geben. Das, was Putin gerade gemacht hat mit seinem, ich glaube, sehr vergifteten Angebot, ist ja im Prinzip der Diktatfrieden, vor dem die Ukraine Sorge hat. Putin möchte Gebiete für sich reklamieren, die er militärisch nicht kontrolliert. Und da ist die Ukraine natürlich zu Recht skeptisch und sagt, und wo sind die russischen Zugeständnisse? Wenn das einzige Zugeständnis ist, quasi wir machen Halt, können aber jederzeit wieder diesen Krieg reaktivieren, das ist für die Ukraine nicht akzeptabel.
Frau Pujarin, neben all dem menschlichen Leid in der Ukraine hat der russische Angriff auch zu dramatischen Veränderungen im sicherheitspolitischen Diskurs hier in Deutschland und in Europa insgesamt geführt. Viele Menschen sind sich wieder stärker bewusst, wie elementar zum Beispiel die NATO für unsere Sicherheit ist. Und wenn wir NATO sagen, dann meinen wir vor allem die USA, der mit Abstand schlagkräftigste Akteur im Bündnis. Ich habe es in der Einleitung schon erwähnt. In einem aktuellen Beitrag in der Zeitschrift Internationale Politik schreiben Sie, dass Europa ohne die USA derzeit nicht imstande wäre, sich zu verteidigen. Woran kann man das genau festmachen?
Das kann man in vielen Bereichen sehen. Ich würde anfangen erstmal politisch. Das ist immer noch so, dass sich die Europäer ohne die Amerikaner oft sehr schlecht einig werden und wir gerade in der westlichen Reaktion auf diesen Krieg gesehen haben, wie stark da die USA die Führungsrolle übernommen haben. Die USA haben quasi die Europäer hinter sich gebracht und denen mehr oder weniger gesagt, was zu tun ist. Und es gab auch seitens der Europäer da nicht wirklich einen Anspruch auf Führung oder kein europäisches Land, selbst Frankreich nicht. Das hat sich vielleicht in der Zwischenzeit ein bisschen geändert, dass ich da in die Pole Position gebracht habe. Also politisch. Dann einfach, was die reinen militärischen Kapazitäten anbelangt und vor allen Dingen auch die Fähigkeit, Truppen schnell zu verlegen, Truppen, die dann auch vielleicht über ausreichende Munitionsvorräte verfügen. Also es geht wirklich um Personal und es geht um Material. Es geht um die sogenannten strategischen Enablers, kritische Fähigkeiten, die die Amerikaner eben besitzen und die Europäer nicht.
Was ist das zum Beispiel?
Luftbetankung zum Beispiel wäre so ein Klassiker. Aber auch den ganz großen Bereich Aufklärung, Intelligence, also die Informationsgewinnung und in all diesen Bereichen sind die Amerikaner so stark führend oder so unabkömmlich, dass wir eben deren Beiträge nicht ersetzen können.
Mhm. Frau Pürin, vor diesem Hintergrund, also dieser Unabkömmlichkeit der USA, wird es natürlich noch verständlicher, dass viele in Europa sehr besorgt auf eine mögliche zweite Präsidentschaft Donald Trumps blicken, der ja, um es milde zu formulieren, nicht gerade als glühender NATO-Fan oder Fan des amerikanischen Engagements in Europa gilt. In dem von mir erwähnten Text zeigen Sie auch, dass in Trump-nahen Denkfabriken bereits Pläne für eine Neuausrichtung der Rolle der USA innerhalb der NATO diskutiert werden. Ein Konzept etwa, das für viel Gesprächsstoff sorgt, ist jenes der Dormant NATO, der ruhenden NATO. Von wem stammt dieses Konzept? Und vielleicht können Sie ganz kurz sagen, was es damit auf sich hat.
Also dieser Begriff Dormant NATO geht auf eine Publikation zurück, die ein amerikanischer Thinktanker geschrieben hat, Sumantra Maitra, der das als Konzept in die Debatte eingeführt hat. Aber ähnliche Ideen, also dahinterliegende Vorstellungen über eine veränderte europäische Rolle und vor allen Dingen über ein verändertes amerikanisches Engagement, gehen auch über diesen Text hinaus. Meine Kollegen bei ICFA haben im Prinzip diese Landschaft der Republikaner in drei, sie nennen das Stämme, aufgeteilt. Da gibt es einmal quasi die nach wie vor sehr internationalistisch orientierten Republikaner, die wir eigentlich auch kennen.
Die der alten Schule sozusagen.
Genau, die der alten Schule aus der Zeit von Reagan oder auch George W. Bush, die aber, die zahlenmäßig immer noch sehr stark sind, aber die eben nicht in führenden Positionen sind und die im Prinzip die Entscheidungen nicht treffen. Dann sagen die Kollegen, gibt es die sogenannten Prioritizers. Das sind die Leute, die ganz stark nach China gucken und nach Asien und die argumentieren, die USA kann nicht zwei Konflikte gleichzeitig handeln. China ist wirklich sehr, sehr viel wichtiger als Europa und da sollte alle Aufmerksamkeit und sollten die Prioritäten liegen. Und dann gibt es eben die Restrainers, das sind die, die auch dem MAGA-Camp zugeordnet sind, die
also
einen Rückzug.
Also dem Make America, dem
genau,
Trump-Camp.
Genau, Make America Great Again von Trump, die Trump-Unterstützer, die im Prinzip einen Rückzug von Amerika aus der Welt wollen. Und gerade in den letzten beiden Stämmen, also den Restrainers und den Prioritizers, gibt es Überlappungen. Also es gibt auch viele sehr bekannte Prioritizer, die auch bei der ersten Trump-Administration eine Rolle gespielt haben, wie zum Beispiel Elbridge Cobey, ist auch ein Denker, die auch ähnliche Argumente führen. Oder auch, es gibt eine sehr bekannte Publikation, die in Europa viel diskutiert wurde, von der Heritage Foundation. Das ist ein konservativer Think Tank, der von sich selber sagt, dass sie Trump-nah sind oder die das gerne sein möchten. Die haben sozusagen eine Agenda für 2025 geschrieben für die Machtübernahme dann von Donald Trump. Das ist ein sehr viele hundert Seiten dickes Dokument, hat aber auch ein Kapitel zur Verteidigung und da gibt es auch Ideen, die denen von Sumantra Maitra ganz ähnlich sind. Und ich glaube, was mir wichtig ist, ich glaube, dass wir verstehen müssen, dass diese Leute sich Europa angucken, jetzt schon seit vielen Jahren und sagen, okay, die Europäer reden jetzt seit Jahren über mehr strategische Autonomie und mehr Handlungsfähigkeit und dass sie eigenständiger mehr leisten müssen. Und es passiert eigentlich nicht wirklich was. Und wir Amerikaner reden im Prinzip seit Obama davon, dass wir uns nach Asien orientieren und dass wir uns aus Europa zurückziehen wollen. Aber es passiert irgendwie auch nie, weil wir ständig wieder nach Europa zurückgezogen werden. Und die Lehre dieser Leute ist, dass wenn man Europa nicht die Pistole auf die Brust setzt, dann wird sich da nichts bewegen. Also wir reden zwar viel, aber wir machen nicht. Und um uns zu machen, zu bringen, die zu drastischen Maßnahmen. Und das ist, glaube ich, das Neue in dieser Debatte.
Und dieses ruhende NATO, was ist damit gemeint?
Die Idee ist nicht, dass die Amerikaner die NATO verlassen. Es ist auch nicht eine Aufkündigung der nuklearen Teilhabe, ist ganz wichtig, sondern es geht vor allen Dingen um einen Rückzug im konventionellen Bereich und auch aus den Institutionen der NATO, insbesondere politische Position in Brüssel. Es geht im Prinzip um den Gedanken, dass die Amerikaner nicht mehr, im Englischen würde man sagen, First Line of Defense sind, sondern Offshore Balancer. Also, dass sie quasi aus dem Hintergrund agieren und nur reinkommen, wenn es absolut notwendig ist.
Wenn es richtig notwendig ist.
Genau, und
ist,
dass sie sich auch eine Präsenz in Europa erhalten, insbesondere zu Wasser und zu Luft, aber nicht wirklich als mit Landstreitkräften. Dass sie Truppen abziehen aus Europa demzufolge, dass sie ihr politisches Engagement zurückziehen, dass sie auch wollen, dass die NATO als solche auf ihren Kernauftrag zurückgeführt wird und nicht mehr alles Mögliche macht, was in den Publikationen teilweise als Wokeism bezeichnet wird, also Democracy Promotion und solche Dinge. Das würde sich dann auch, glaube ich, in Führungsämtern zeigen. Sie wollen auch, und das finde ich wichtig für unsere Debatte in Europa, einen Stopp der NATO-Erweiterung. Also man kann sich das wirklich so vorstellen, wir wollen die NATO im Prinzip konsolidieren, verschlanken und eindampfen auf ihren Kernauftrag. Der Glaube ist auch, dass Russland quasi eine von den Europäern beherrschbare Macht sein kann. Also was die Europäer es schaffen, konventionell die Abschreckung und auch die Vorneverteidigung von Europa zu gewährleisten. Nuklear würde ja immer noch die amerikanische Sicherheitsgarantie gelten, aber dass man die Amerikaner da viel mehr aus der Verantwortung entlässt. Und ich glaube, also die Einschätzung Russlands ist auch nicht so sehr das eines imperialistischen Landes, sondern eines Landes, was quasi also gerade bei Sumantra Maitra, der hat da gerade auch ein Buch zugeschrieben, wo er sagt, es geht im Prinzip um einen Sicherheitsgürtel und er sieht dieses Imperialistische nicht. Deswegen auch der Glaube, dass man die russische Bedrohung, also dass das begrenzt ist und beherrschbar ist. Genau.
Es geht, Frau Pürin, also wenn ich das mal so zusammenfasse, in diesem Konzept mit Blick auf die europäische Sicherheit nicht mehr um Lastenteilung zwischen den Verbündeten, sondern im Grunde um eine Lastenverschiebung.
Ja, um die Abgabe von ganzen Arbeitspaketen.
An Europa.
An Europa.
Also die Europäer sollen den Mammutteil der Ressourcen, die für die eigene Sicherheit aufgebracht werden müssen, selbst stemmen. Und Sie haben auch schon angedeutet, dass es aber auch andere Personen und Denker gibt, die in eine ähnliche Kerbe schlagen. Vor allem, weil man befürchtet eben, dass die Ressourcen, die man derzeit in Europa verwendet, eigentlich mit Blick auf China benötigt werden. In Ihrem Text, und das fand ich sehr spannend, weisen Sie aber auch darauf hin, dass dahingehender Druck auch aus der US-amerikanischen Wählerschaft selbst kommt. Viele Amerikaner könnten schlicht nicht verstehen, warum ihre Steuergelder und Soldaten benötigt werden, um einen so wohlhabenden Kontinent zu verteidigen, dessen Gesamtbevölkerung die der USA weit übersteigt. Haben die Menschen in den USA da nicht in gewisser Weise auch einen Punkt?
Also ich finde auf jeden Fall. Also ich finde es, deswegen finde ich immer diesen Gedanken, wir können uns ohne die Amerikaner nicht verteidigen, was wir nicht können, was ich ja ausgeführt habe, dass wir das so als Fakt einfach hinnehmen und denken, das ist so wie das Wetter, das ist quasi die Grundlage unserer Zusammenarbeit für alle Ewigkeit. Das finde ich schwierig, weil ich glaube, dass sich in Amerika die Debatte eben auch verschiebt, das transatlantische Verhältnis anders gesehen wird, auch die Erinnerung derjenigen quasi, die ähnlich wie bei uns auch die transatlantischen Beziehungen zurückführen auf den Zweiten Weltkrieg und den Kalten Krieg, das verändert sich alles und viele Amerikaner gucken vor allen Dingen auch auf die europäischen Wohlfahrtsstaaten, die gerade aus amerikanischer Sicht ja noch ein Füllhorn quasi der sozialen Freude sind. Viele von uns sehen das ja anders, aber aus amerikanischer Sicht ist es
ist das so, ja?
Ist hier der Staat bereit, sehr viele Leistungen zu erbringen, die er in den USA eben so nicht erbringt. Und die Amerikaner sagen, wenn ihr euch das leisten könnt, dann könnt ihr euch doch bitte auch eure Verteidigung viel stärker leisten. Und ich glaube, der Druck lastet eben nicht nur auf der Republikanischen Partei, sondern der lastet auch auf den Demokraten. Und nicht umsonst habe ich vorhin gesagt, seit Obama gibt es eigentlich diese Absetzbewegung oder Obama nannte das Pivot to Asia. Und dass wir uns eben ja vor Augen führen, wie die innenpolitische Debatte in den USA ist und auch wie kriegsmüde die sind. Also Trump führt ja unter anderem auch Wahlkampf damit, dass er sagt, also unter mir ich habe keine neuen Kriege begonnen und so weiter. Und das war auch einer der Gründe, warum Biden den Afghanistan-Einsatz so beendet hat. Diese Idee, bring the boys home und dieses Isolationistische, wir müssen uns gar nicht als Weltpolizist überall engagieren, das ist in der Wählerschaft
stärker geworden,
ja. Also es ist auch immer schon da gewesen. Wir übersehen das, glaube ich, in Europa manchmal, dass das Trends sind, die der amerikanischen Außenpolitik schon immer eigen waren. Aber gerade ist es eben so, dass gerade in der Figur von Trump, aber eben auch von demokratischer Seite, der Druck auf Europa einfach massiv steigen wird. Und das finde ich eben wichtig zu sagen, es ist nicht nur Trump, sondern es ist eine gesamte Veränderung im ganzen politischen Spektrum.
Da würde ich
Gerne
einhaken.
Gerne.
Weil genau das eben ein wichtiger Punkt ist, den Sie auch in Ihrem Text betonen. Sie schreiben nämlich da, dass auch ein Wahlsieg Bidens nicht zu einer vollständig anderen Konstellation führen würde. Man hätte zwar vermutlich ein bisschen mehr Zeit, die Notwendigkeit einer, und das ist ein Zitat, stärkeren Europäisierung der NATO bestünde aber auch dann. Was meinen Sie damit? Das knüpft, glaube ich, an das an, was wir eben gesagt haben, dass es eben keinesfalls nur die Republikaner sind, die von den Europäern mehr erwarten.
Beruht eben auf diesem Gedanken, der ja auch nicht erst seit Trump oder seit Biden da ist und auch schon vor Obama da ist, sondern dass man eben die Lasten entweder besser verteilt oder jetzt eben auch neu verteilt. Und die Idee, dass die Europäer sich stärker einfach selber verteidigen können und da mehr Verantwortung übernehmen, die ist ja nun wirklich nicht neu. Ich glaube, sie kommt auf uns mit einer neuen Dringlichkeit, eben einmal, weil wir tatsächlich einen Krieg vor der Haustür haben in Europa. Das heißt, das Thema stellt sich für uns in neuer Dringlichkeit. Hätten wir jetzt vor dem Februar 2022 darüber gesprochen, hätte man vielleicht noch den Luxus gehabt zu sagen, Krieg in Europa. Und
so unwahrscheinlich.
Ich glaube, wir sind in einer völlig neuen Situation. Das heißt, es stellt sich für uns dringlicher. Und die Debatte über die Europäisierung der NATO ist eben auch auf demokratischer Seite sehr aktiv. Es gibt, also gerade erst wieder gab es einen Text, vielleicht können Sie den in den Shownotes verlinken, von Rachel Rizzo und ich glaube noch einem anderen Autoren, wo sie über dieses Konzept schreiben, wo sie zum Beispiel auch vorschlagen, dass Sir Kerma von den Europäern gestellt wird. Also
das ist
quasi das oberste militärische Amt in der NATO, was traditionell immer die Amerikaner stellen, was auch für, glaube ich, die amerikanische Innenpolitik nicht eine leichte Forderung ist. Es gibt Max Bergman, ein anderer Thinktanker. Und es gibt eben in diesem progressiven Lager auch mehr und mehr Stimmen, die sagen, da führt eigentlich überhaupt gar kein Weg dran vorbei, weil wir eben als USA in China herausgefordert sind, aber weil grundsätzlich einfach wir auch mit unseren Ressourcen haushalten müssen. Und wir haben ja als Europäer schon gesehen, als sich die Ukraine-Hilfen im Kongress so lange verzögert haben und wie schwer das war, die durchzubringen, dass das absolute Effekte auf uns hatte, Auswirkungen, und wir da überhaupt nicht vorbereitet waren und wir auch überhaupt nicht adäquat reagiert haben. Und ich glaube, dass wenn wir das weiterhin so machen, dass ja, wir dann vor einer Situation stehen könnten, perspektivisch, wenn es wirklich hart auf hart kommt und Trump diese Wahl gewinnt und das durchzieht, was er sagt, wo wir auch uns mit einer Erpressbarkeit gegenüber Russland auseinandersetzen müssen, die wir so uns überhaupt noch nicht bewusst machen. Und deswegen ist dieses Thema so wichtig, dass wir das stärker selber organisieren. Und letzter Punkt, weil der auch immer wieder auch in Europa tatsächlich mittlerweile von vielen Leuten gemacht wird. Wenn wir zeigen in der NATO, dass wir mehr Verantwortung übernehmen und auch wirklich mehr beitragen, insbesondere Fähigkeiten, ist es natürlich auch ein Grund für die Amerikaner, in Europa engagiert zu bleiben. Also ich finde, so rum funktioniert das Argument eben auch, dass man sagt, wenn sie merken, dass wir nicht nur quasi Bedürftige sind, sondern tatsächlich Partner, die einen Mehrwert bringen, dann ist der Anreiz, mit uns zu kooperieren, größer. Also ich glaube, was wir nicht machen können, ist dieser Todstellreflex, ohne die Amerikaner können wir nicht und Punkt.
Das wäre sicherlich nicht die weitsichtigste Politik. Wie lässt sich denn aus Ihrer Sicht die sicherheitspolitische Situation in Europa vergleichsweise rasch verbessern? Also wie lässt sich der europäische Pfeiler innerhalb der NATO stärken?
Also ich glaube, die größte Baustelle sind wirklich militärische Fähigkeiten und dass die Europäer mehr auf die Waagschale bringen. Und ich glaube eben, also wir haben da ja schon einen Aufwuchs der Verteidigungsetats in Europa gesehen. Mehr Länder erreichen die 2%. Es gibt ein neues Bewusstsein dafür. Aber es ist trotzdem so, dass wenn man sich die Ausgaben jetzt anguckt, die erfolgt sind in den letzten über 2 Jahren, dann haben wir einfach aus Notwendigkeit sehr viel extern gekauft bei Drittländern. Also wir haben sehr viel in den USA gekauft. Wir haben in Südkorea gekauft. Und eben nicht unseren heimischen Markt gestärkt. Ich glaube, darauf kann es sich nicht erstrecken. Also es geht darum, dass wir als Europäer mehr Fähigkeiten haben, gerade auch in dem Bereich Strategic Enablers. Das wäre auch klassisch Programme, wo man gemeinsam etwas beschaffen könnte. Aber mir würde es persönlich auch darauf ankommen, dass wir eben die europäische Rüstungsindustrie als Ressource von Handlungsfähigkeit mitdenken. Ich finde, das hat sehr viel Sinn gemacht, dass wir viele Entscheidungen quasi für amerikanische Produkte getroffen haben in Deutschland, die F-35, einfach auch zur Aufrechterhaltung der nuklearen Teilhabe. Und auch natürlich, weil wir uns darüber erhoffen, dass die Amerikaner in Europa engagiert bleiben. Und das ist ja auch alles sehr legitim. Ich finde, wir sollten gleichermaßen aber auch stark da rein investieren, dass die Europäer im Bereich Rüstung mehr miteinander kooperieren. Das muss nicht unbedingt heißen, eine Vertiefung oder der Kompetenzen der Europäischen Union in dem Bereich. Da sind tatsächlich viele Vertreter der Rüstungsindustrie, mit denen ich spreche, auch immer sehr skeptisch. Aber die sagen schon, es gibt einen Bedarf irgendwie der stärkeren Zusammenarbeit, der Kooperation. Und dieses berühmte, wir haben ein Flugzeug und, weiß ich nicht, fünf nationale Modelle und überhaupt keine Interoperabilität und solches an. Wir müssen in den Stückzahlen höher gehen. Wir brauchen mehr Munition. Genau. Und wir müssen auch ein anderes Denken haben. Bei uns ist ja auch alles immer noch auf Kante genäht. Also Stichwort, gucken nur nach Deutschland. Wir geben 18 Leos an die Ukraine ab. Wir bestellen 18 neue. Also die Frage ist, müssen wir nicht viel stärker auch anfangen, Bestände aufzubauen und uns eben quasi so ein Polster anzuschaffen. Also Fähigkeiten ein großer Bereich, der andere große Bereich ist Personal. Also und da ist das auch, zum Beispiel ist Deutschland auch sehr gefordert, die Frage, also Personalstärke der Bundeswehr, wenn man jetzt guckt, die Verpflichtungen der Länder im Rahmen der NATO. Ich glaube, wir reden jetzt über Litauen und die Brigade, aber damit sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange.
Also die Brigade, die Deutschland.
Genau, die Brigade, die Deutschland dorthin schickt, das ist ja schon eine zusätzliche Brigade, die 9. Brigade. Aber ich glaube, es ist jetzt schon absehbar, dass wir uns noch mehr engagieren müssen, weil eben wir auch im Bereich vorne Verteidigung da schneller verlegefähig werden müssen und auch präsenter sein müssen. Und die Frage der Personalgewinnung ist deswegen auch eine Frage der nationalen Sicherheit. Und das ist ja nicht einfach. Aber wie kriegen wir dieses Brett gebohrt?
Frau Pujerin, das wäre jetzt sozusagen auch natürlich die Diskussion, die wir hier in Deutschland führen über die Wehrpflicht. Ich glaube, das würde jetzt den Rahmen ein bisschen sprengen. Aber das ist ein Punkt.
Nicht nur Fähigkeiten, es ist eben auch Personal. Ja. Und dann der dritte Punkt wäre militärische Mobilität. Also, dass man eben, dass die Europäer besser daran zusammenarbeiten, dass man die Verlegefähigkeit durch ganz Europa herstellt und logistisch. Da geht es wirklich da geht es um Brücken und Straßen, da geht es um Grenzübertritte, wie lange dauert das? Und auch da sind wir noch nicht auf der Höhe des Problems. Und der allerletzte Punkt, Europäisierung der NATO, hieße auch eine stärkere Führungsrolle der Europäer in der NATO. Und da sehe ich eben auch nicht ein Land, was das übernehmen könnte, aber ich sehe da die Notwendigkeit einer stärkeren Zusammenarbeit, gerade zwischen Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Polen zum Beispiel. Also auf der politischen Ebene. Das heißt, das sind alles Elemente, die dazugehören würden. Die Anforderung ist groß, aber wie gesagt, ich sehe das als einzigen Weg an, wie wir die NATO, wir müssen quasi die NATO reformieren, um sie zu erhalten.
Jetzt haben wir viel über Herausforderungen und Sorgen gesprochen. Gibt es denn etwas, wo Sie sagen würden, das hat Europa auch sicherheitspolitisch in den vergangenen 2 Jahren gut gemacht?
Ja, auf jeden Fall. Also man muss ja nicht immer nur auf das Negative gucken, auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, meine Zunft ist dafür geradezu prädestiniert. Aber ich finde, wenn man sich das Engagement der Europäer in der Ukraine anguckt und die Rolle, die die EU gespielt hat und das vergleicht mit anderen außenpolitischen großen Herausforderungen, dann haben die Europäer es geschafft, diesmal viel einheitlicher zu reagieren, viel geschlossener. Das fing an mit der Aufnahme von ukrainischen Geflüchteten in Europa und Ausnahmeregelungen, die man geschaffen hat. Die Nutzung von Instrumenten, um Waffen zu finanzieren mit europäischen Geldern. Und generell auch, wenn man sagen muss, dass am Anfang die Amerikaner wirklich entscheidend waren, gerade in der ersten Phase, finde ich, sind die Europäer da in der Unterstützung, also haben die wirklich viel geleistet. Die Frage ist immer, woran misst man es, ne? An der Höhe des oder an der Herausforderung, an dem Problem, wo man hin müsste oder da, wo man hergekommen ist. Das ist in diesem Bereich schwierig, aber ich würde sagen, das macht mir trotzdem Hoffnung. Mir macht auch Hoffnung, dass wir eine neue Debatte in Europa haben über die Bedeutung von Sicherheit. Ich glaube, dass schon viele Bürgerinnen und Bürger sich jetzt verdeutlichen, dass das mit der Sicherheit nicht so ist wie mit dem Wetter. Es ist immer da, sondern dass es Demokratie verteidigt werden muss, dass Freiheit ein hohes Gut ist, dass Sicherheit auch Kosten hat, die man bezahlen muss, und dass quasi der natürliche Lauf der Dinge nicht zu einer friedlicheren Welt führt, sondern es eine starke Bundeswehr braucht zum Beispiel. Und dass die schon viele Länder in Europa da mehr investieren, dass eigentlich auch ein Bewusstsein da ist, dass man das nur zusammen erreichen kann. Ja, und da hoffe ich einfach drauf, dass uns im Prinzip die Krisen und Konflikte von außen zusammendrängen und uns zum Handeln einfach zwingen.
Frau Pujerin, vielen Dank für das spannende Gespräch.
Sehr gerne.
Das war eine weitere Folge von Auslandsinfo Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Die Folge ist Teil einer kleineren Serie zum 75-jährigen Bestehen der NATO. Die weiteren Folgen habe ich in den Shownotes verlinkt. Dort findet sich auch ein Link zur aktuellen Ausgabe der Auslandsinformation, die sich ebenfalls mit der NATO befasst. Die Auslandsinformationen sind das Außenpolitik-Magazin der Konrad-Adenauer-Stiftung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.